Okay, wieder Hauskreis heute. Wir wollen ja zunehmen an der Erkenntnis der Wahrheit, an der Erkenntnis des Wortes. Der Herr hat mir gesagt in Hosea 4,6, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Jetzt werden wir das umdrehen. Wenn wir Erkenntnis gewinnen und nach der Erkenntnis auch dementsprechend handeln, dann werden wir nicht zugrunde gehen. Also wenn die Christen die Erkenntnis nicht annehmen oder gar nicht danach suchen, werden sie zugrunde gehen. Da kann der Herr unterm Strich auch nichts dagegen tun, weil er hat einfach vorgelegt, dass wir das Wort studieren sollen, dass wir es ja erkennen sollen und glauben sollen und danach handeln sollen. Sonst hätte er ja gar nichts machen brauchen, sonst hätte er bloß einfach, ach, jetzt rette ich die Leute und fertig. Nein, er hat es über die Schiene der Erkenntnis, die man dann glaubt und in die Tat umsetzt, so hat er sich das ausgedacht und so ist es gut. Und deshalb gibt es heute wieder eine Lehre. Die Lehre heißt heute, dass ja, der Same die Frucht bringt. Der Same bringt die Frucht und der Same ist Gottes Wort. Johannes 6,63 heißt, der Geist ist es, der es lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, aber einige sind unter euch, die nicht glauben. Also was sagt uns Jesus hier? Erst einmal, das Fleisch nützt nichts. Fixiert euch praktisch gesagt nicht auf das Fleisch, nicht auf die äußerlichen, natürlichen, irdischen Dinge, auch nicht auf die Religion und auf das Gesetz und Beschneidung, wie es damals im Judentum war, oder der wunderbare Tempel oder auch heutzutage die Kirchengebäude und so weiter. Nicht auf irgendwelche Opfer und Reinigungsvorschriften. Konzentriert euch auch nicht auf, modern gesagt, auf den Sound der Lobpreismusik und auch nicht auf das Fahnenschwingen in der Gemeinde vorne oder Schofarblasen, wo ja manchen Gemeinden so in ist. Die meisten machen es bloß irgendwo nach, weil es irgendwo irgendjemand gemacht hat. Und da könnte man auch ein bisschen eine Show abziehen. Aber um das geht es überhaupt nicht, sondern der Geist macht es lebendig, sagt Jesus. Nicht die äußerlichen Dinge. Ja, wenn das alles vom Geist inspiriert ist, sind die Dinge alle vollkommen okay. Wenn es nur Fleischeswerk ist, ist es tot. Bringt gar nichts, berührt nicht das Herz Gottes, setzt keine Salbung frei, null und nichts. Also schaut auf die Dinge des Geistes, konzentriert euch auf den Bereich des Geistes, denn der bringt Leben in die Bude. Wenn du eine Gemeinde willst, wo Leben in die Bude ist, oder wenn in deinem Leben Schwung drin sein soll, dann musst du dich auf der Ebene des Geistes begeben und auf das konzentrieren, dann wird sich was ändern. Nicht Mose bringt Leben in die Bude, sondern Jesus. Er bringt Leben, er ist das Leben. Ja, Jesu Worte sind lebendig, sagt er. Meine Worte sind Leben. Ja, meine Worte haben Kraft, meine Worte haben Fähigkeiten. Die Worte von Jesus können sogar Menschen wieder lebendig machen, wenn sie glauben und wiedergeboren werden. Das ist die wunderbarste Sache, die es gibt. Ein Mensch, der aus der geistlichen Sicht tot ist, wird wieder lebendig. Die Sünde hat ihn getötet und die Gnade macht ihn wieder lebendig. Nur weil er dem Wort von Jesus glaubt. Nur weil er an den Namen des Herrn Jesus glaubt und darauf reagiert, seinen Glauben bekennt, sich taufen lässt und mit Jesus geht. Sowas konnte das Gesetz einfach nicht tun. Das Gesetz hat es hart gemacht für die Leute. Also, da war nicht Leben in der Bude, da war Frust unterm Strich. Aber der Geist bringt Leben hervor. Und wenn wir das Wort glauben, dann setzt es diese geistliche Power, die in ihm steckt, einfach frei. Aber Glaube ist auch notwendig. Von selber geht es halt einfach nicht. Und es ist nicht so kompliziert, wie manche meinen. Aber Glauben ist immer eine Willensentscheidung. So fängt man zumindest an. Wir Christen haben einen wiedergeborenen, wieder lebendig gemachten Geist in uns. Und so viele Christen nutzen das nicht aus. Sie leben genauso wie alle anderen Menschen, nur im Bereich des Natürlichen. Der geistliche Bereich ist ihnen eigentlich fast fremd. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Wir müssen wissen, wir sind geistliche Wesen. Ja, wir sind nicht, wie die meisten meinen, vorrangig dieser Körper hier, der irdische. Und noch ein bisschen ein Verstand, mehr oder weniger, und ein bisschen Gefühle, die manchmal aus dem Ruder laufen. Ja, wir sind geistliche Leute. Deshalb sind wir eben wiedergeboren. Wenn wir es nicht wären, okay, dann sind wir ein Stück Fleisch, das durch die Gegend rennt, mehr schlecht und recht. Die meisten meinen zwar, sie machen alles gut und richtig, aber das ist immer zu anzuzweifeln, Ansichtssache. Aber das, was der Geist in uns bewegt, das, was das lebendig gemachte, das ist aus Gott gewirkt und das ist das Gute und das ist das Vollkommene und das ist das Richtige. Deshalb müssen wir lernen, als geistliche Menschen auch geistlich gesinnt zu leben. Und diese Erkenntnis müssen wir uns aneignen und trainieren, dass wir das auch tun können. In der Apostelgeschichte kann man von solchen Leuten nachlesen, die geistlich unterwegs waren, was sich da getan hat, wie viel Leben in der Bude war. Und das Wort Gottes müssen wir annehmen, nicht bloß zustimmen, was ja nicht schlecht ist. Ja. Zustimmen ist immer schon besser als ablehnen. Aber wir müssen es mehr tun, wir müssen es richtig gehen, aufnehmen, annehmen, als die absolute Wahrheit erkennen. Und da meine ich hier das Evangelium und nicht das Wort Gottes aus dem Alten Testament, sondern erst einmal dieses Evangelium vom Kreuz, dieses Erlösungswerk. Annehmen, aufnehmen, in uns einpflanzen, unterm Strich. Um das dreht sich alles. Die ganzen anderen Verheißungen der Schrift werden nicht zustande kommen, wenn nicht die Sache mit dem Evangelium feststeht in deinem Herzen. Wenn das nicht fest eingepflanzt ist, verwurzelt ist und Frucht bringt, dann kommt das andere nicht irgendwo von der anderen Seite rein. Es geht nicht. Das Grundlegende ist, dass wir geistliche, lebendige Menschen, Christen sind. Jetzt habe ich das Beispiel vom Weizenkorn einmal genommen. In so einem kleinen Samen steckt eine ganze Pflanze unterm Strich. Ja, es hat ein paar Millimeter groß und trotzdem steckt da die ganze Pflanze, die daraus wird, drin. Und noch mehr, das hat sogar die Fähigkeit, sich vielfältig zu reproduzieren. Ja, ob jetzt dann 30 Körner, 60 oder 100 drin sind in der Ähre, ist mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist nicht so, dass aus einem Samenkorn wieder eins wird. Es werden viel, viel mehr. Und das steckt alles in diesem kleinen Korn. Und wenn man dieses Korn in einen guten Boden sät und auch noch bewässert und die Sonne Licht dazu gibt und ein bisschen Wärme, dann wächst eben diese Pflanze. Dann fängt es an zu keimen und aufzusprossen. Und das hat Jesus auch benutzt als Beispiel. Nach diesem Prinzip funktioniert nämlich auch das Reich Gottes und natürlich auch das Wort Gottes. Ich lese mal Markus 4, ab Vers 26. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same sprießt hervor und wächst, er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Also dieses Samenkorn wird auf die Erde gesät, auf einen guten Boden, und dann ist die Arbeit momentan erledigt. Der schläft und steht wieder auf, er hat Nacht und Tag, der Same sprießt hervor und wächst, der weiß selber nicht wie. Der Same wächst einfach, der kann das nicht erklären, warum dass er jetzt plötzlich anfängt zu wachsen und irgendwann wieder Frucht bringt. Aber er tut es. Es ist Gottes Werk. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, heißt es hier. Und dann kommt irgendwann die Ernte. Und wenn man an das Gleichnis vom Sämann denkt, dann kann man auch davon viel lernen. Da sagte Jesus in Lukas 8, 11 und 15. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. Also das ist einmal das Erste für uns zu wissen, was wir tun. Weil wir säen ja jetzt nicht Weizen, außer du bist Ackerbauer, dann kannst du auch diesen Weizen, diesen Samen säen. Aber heute wollen wir das Wort Gottes als unseren Samen betrachten und wollen das Wort Gottes in einem Boden säen, damit ja, eben dieser Same hervorwächst und auch nicht so recht weiß, warum, aber trotzdem die Frucht hervorkommt. Und im Vers 15 sagt hier Jesus, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also die Leute, bei denen dieses Same in ein redliches und gutes Herz gesät wurde, die bringen mit Ausharren, mit Geduld, mit Dranbleiben Frucht, weil sie diesen Samen bewahren, weil sie nicht zulassen, dass er wieder ausgerissen wird oder ja, erstickt wird, was er auch alles gesagt wird. Und sie bewässern diesen Samen mit Lobpreis, mit Gebet, mit geistlichen Kräften. Und eben dann bringt dieser Same, das Wort Gottes, seine Frucht. Und die Frucht ist immer entsprechend dem Wort. Da kommen wir dann noch drauf. Wenn du Weizen säst, wirst du Weizen ernten, oder? Wenn du Tomaten säst, wirst du Tomaten säen. Ganz einfach. Wenn du ein Wort für Heilung säst, wirst du Heilung ernten. Wenn du ein Wort für Wohlstand säst, wirst du Wohlstand ernten. Wenn du das Wort aussäst, um gerettet zu werden, dann wird der Mensch, wenn der Boden passt und es aufwächst, eben gerettet werden, wiedergeboren werden. Es kommt immer genau das heraus, was das Wort auch sagt. Ja, das ist in diesem Samen angelegt. Ja, das ist sozusagen die Genetik in diesem Samen. Und so funktioniert der Glaube mit dem Wort Gottes oder an dem Wort Gottes. Wenn man es als Samen einmal betrachtet und nicht bloß als Anhäufung von Buchstaben in einem Buch und wenn man weiß, wie und wo man es hinsehen muss, dann kannst du davon ausgehen, dass die Frucht dementsprechend hervorkommt. Weil, wenn du es in deinen Geist hineinsäst, du einen guten Boden finden wirst. Und da kann es die Frucht hervorbringen. Ein oberflächliches Säen in deinem bloß Verstand ein bisschen, da passt der Boden nicht so recht. Aber wenn das in deinen Geist hineinfällt, dann ist es der gute Boden. Und dann kommt auch dementsprechend das Wachstum und dann auch die Frucht. Du säst hinein, entweder das Logos, das sind die geschriebenen Worte Gottes aus der Bibel, die ganzen Verheißungen und das Evangelium. Oder das Rhema-Wort, das ist das direkte Reden Gottes, was er direkt dir offenbart und zu dir spricht durch den Heiligen Geist. Beides ist nicht eins schlechter wie das andere. Beides musst du eben in das Herz hineinsäen. Und eins habe ich auch schon oft gesagt, aber das musst du dabei wissen. Gott hat sein Ja und sein Amen zu seinem Wort gegeben. Was er versprochen hat, hat er versprochen und er hält seine Versprechen. Das ist der Beweis 2. Korinther 1,20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns, sagt der Herr. Und dieses Ja und dieses Amen ist in Christus. Im Glauben an Jesus und sein Evangelium. Es geht nicht anders. Wie ich schon sagte, das ist die Basis für alle anderen Segnungen und alle anderen Verheißungen. Er hat uns die Verheißungen geschenkt, angeboten, wir müssen aber zugreifen und sie einpflanzen in unsere Herzen, in unseren Geist. Der Petrus sagt sogar, große und kostbare Verheißungen hat er uns geschenkt, im 2. Petrus 1,4. Und das stimmt. Und so wenden wir dieses Prinzip des Glaubens an, dass wir das Wort Gottes mitsamt dem Ja und dem Amen in uns einpflanzen. Es muss eingesät werden, das geht nicht anders. Wir müssen mit dem Herzen hinhören. Das heißt, interessiert hinhören, in der Bibel suchen, gute Botschaften anhören, wo die Verheißungen gepredigt werden, wo Glauben gepredigt wird. So wird es hineinfallen in deinen Geist. Ja, wenn es bloß so nebenbei, oberflächlich, wird es nicht durchdringen und dann kommt die Frucht nicht und dann bist du enttäuscht. Also im festen Glauben, mit einer Hingabe, sage ich mal, mit ich will das unbedingt haben, ich will das unbedingt wissen, ich will das unbedingt glauben, ja, diese feste und beständige Willensentscheidung, dem Wort Gottes Vorrang zu geben, die Verheißungen über deinen Erfahrungen zu stellen, über dem, was der Verstand vielleicht dir mitteilt oder gelernt hat, dann wird es eben dementsprechend auch die Frucht bringen. Wenn es oberflächlich hingeworfen wird, bringt es eben eine Frucht. Das hat Jesus in dem Gleichnis ganz klar gesagt. Und hier ist dieses Problem, das wir Christen oft haben, weil unser Verstand so sehr gebildet ist und so sehr trainiert ist, dann bleibt das ganze Wort oft einfach im Dschungel des Verstandes hängen. Und der Verstand, ich sagte es bereits, ist kein passender Boden, um Frucht zu bringen. Der Verstand, die ganze Gedankenwelt ist immer aktiv, macht dauernd Lärm. Irgendetwas beschäftigt dich doch immer. Und wenn es bloß irgendein Ohrwurm ist, der durch deinen Kopf saust und der tötet fast alles ab, fängt alles ab, analysiert und bewertet, kann das überhaupt so sein, was hier in der Bibel steht? Das passt doch überhaupt nicht mit meiner Schulbildung und mit meiner Physik und mit meiner Chemie oder was zusammen. Aber ich sage dir eins, die Wunder, die du in der Bibel lesen kannst, die haben die Physik und die Chemie immer aus der Kraft gesetzt. Das ist halt einfach geistliche Welt. Die geistliche Welt ist nicht auf die Chemie und auf die Physik und auf Naturwissenschaften angewiesen. Das ist eine ganz andere Ebene. Und auf diese Ebene wollen wir Christen kommen oder sollen dorthin kommen, ist Gottes Wille. Ja, wir sollen nicht da stehen bleiben, wo die Ungläubigen stehen, wo die Nicht-Wiedergeborenen stehen. Denn wir sollen auf diese Ebene uns begeben, die übernatürliche Ebene, wo eben Naturwissenschaften ihre Grenzen haben. Und so ist es mit unserem Verstand. Der sortiert alles in seine Schubladen und blockiert, was nicht in sein erlerntes Schema passt und lässt diesen Glauben gar nicht aufkommen. Und deshalb müssen wir lernen, den Verstand einmal einfach ein bisschen zur Seite schieben, damit der Geist viel besser zum Zuge kommen kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man jemanden strikt dreht, wir sollen den Verstand ausschalten. Nein, nein, unser Verstand ist ein ganz wichtiges Instrument. Aber an seinem Platz ist er ein wichtiges Instrument. Wenn er den Platz des Geistes einnimmt, ist er fehl am Platze. Dann macht er eigentlich genau das, was er nicht machen soll. Aber wenn er den Input vom Geist bekommt und daraufhin sein Denken und sein Handeln und sein Reden ändert, dann ist der Verstand richtig und dann wird er klar und dann wird er scharf und dann ist der Verstand eine ganz feine Sache. Weil dann wirst du immer wissen, wie du die Dinge machen sollst und wie es gut ist und wie du zum Ziel kommst. Dann ist der Verstand eine ganz tolle Sache, wenn er vom Geist inspiriert wird. Aber wenn er selber am Ruder sitzt, kann der Verstand schon manchmal richtigen Scheiß machen, oder? Das kann passieren. Manchmal wird der Verstand sogar verrückt bei manchen Leuten. Das soll er aber nicht. Er soll klar und ruhig und fit sein. Also lernen wir, den Verstand einmal ein bisschen außen vor zu lassen, zur Seite zu schieben, dass der Geist zum Zuge kommen kann. Ja, das kann man trainieren, das kann man lernen. Zum Beispiel eine ganz einfache Übung ist, du bist im Gebet und betest in Sprachen und du konzentrierst dich dahin, wo jetzt dieses Sprachenreden eigentlich entsteht in deinem Inneren. Weil es entspringt aus deinem Geist. Die Quelle ist dein Geist, genau den wir ja anzapfen wollen. Und du wirst merken, wenn du das tust, dass der Verstand vielleicht erst einmal rebelliert und in alle möglichen Richtungen ziehen will. Aber wenn du da dran bleibst und auch dem Heiligen Geist bittest und erlaubst, dir dabei zu helfen, wirst du plötzlich merken, ich komme da ein bisschen an die Quelle ran. Da entsteht vielleicht aus dem Innen heraus plötzlich eine Ruhe, die ich gar nicht kenne, ein Frieden, den ich noch nie gekannt habe, eine Freude, grundlos eigentlich, von innen heraus, ein Wissen, eine Weisheit, ein was weiß ich, was bei dir alles dann kommt. Und dann ist der Verstand dran, das ein bisschen zu prüfen, ob das dann schon Gottes Sache ist, nicht, dass dir irgendein anderer Geist da irgendeinen Blödsinn einredet, das müssen wir natürlich schon noch. Wir müssen die Geister prüfen, sagt uns die Schrift. Und da ist der Verstand dann schon auch wieder mit am Platze. Aber zur Ruhe kommen ist eine ganz wichtige Sache, dass der Verstand ein bisschen zur Seite geht und der Geist die Oberhand bekommt. Ein weiteres Thema ist, um den Geist aktivieren zu können oder lebendig zu machen, das Wort Gottes zu studieren, zu lesen, darüber meditieren, nachdenken, was bedeutet das für mich, vor dich hinmurmeln, immer wieder nachlesen, immer wieder bekennen, den Herrn zu preisen über diese ganze Sache, dann wird es, macht es deinen Geist einfach lebendig, bringt ihn hervor und gleichzeitig verwurzelt das Wort in deinem Geist. Ja, dann dringt es dorthin, wo der gute Boden ist. Und dann kriegt es dort seine Nahrung, wird bewässert und bringt auch dementsprechend früher oder später seine Frucht hervor. Da wird das Wort wieder lebendig. Wenn es deinen Geist erreicht, wird Gottes Wort lebendig. So sind es tote Buchstaben. Ein Buch voller Buchstaben bewegen nichts. Nur Druckerschwärze auf Papier, wie man gelernt hat zu lesen. Aber wenn es deinen Geist erreicht, dann fängt es an zu leben und setzt die Kraft, die in ihm steckt, frei. Darum hat Jesus gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Und das ist ja ganz ein wichtiger Teil für einen Christen, dass das Wort anfängt zu leben. Weil wenn es nur ein Wissen ist in deinem Verstand und aber nicht lebendig, wird es früher oder später frustrierend. So fallen viele dann zurück in irgendeine Gesetzlichkeit, weil das muss man tun, hier muss man und das darf man nicht. Und dann macht es erst richtig hart. Also da wollen wir uns wehren dagegen. Und wenn jemand da in dem Dilemma drinsteckt, da hat der Geist überhaupt nichts mehr zu melden. Weil der wenn noch so laut schreit, dann sagt der religiöse Geist, aber das darf ich nicht und das kann ich nicht und das muss ich tun und nicht das. Ja, das ist dann schlimm. So sind aber die religiösen Leute. Da machen wir eher einen Bogen drum, dass keiner angesteckt wird von dieser Seuche. Aber wenn dieses Wort lebendig wird in deinem Geist, dann kannst du der Feind nicht mehr rauben. Es entsteht immer ein Kampf um das Wort. Wenn du das Wort aufnimmst in dein Innerstes, geht der Kampf los. Ja, dein Fleisch wehrt sich, der Feind bekämpft das Wort, will es wieder ausreißen. Ist nicht unbedingt das Einfachste. Ich kann da ein Lied singen davon. Aber es rendiert sich. Also bleib nicht auf diesem Punkt hängen, wie viele Christen da hängen bleiben. Sonst wird das Ganze ein Rohrkrepierer. Und das Wort soll aber eben die Frucht hervorbringen. Da versucht der Feind, dich abzulenken vom Wort Gottes. Der leistet dir Widerstand, gibt Gegenangriffe gegen dich, möchte dich unter Verdammnis bringen, wieder Schuldgefühle emporbringen, Zweifel am Wort oder auch Zweifel an der Güte Gottes und Zweifel an dem, dass das der Wille Gottes ist, was die Bibel hier sagt. Ja, das Ja des Armen wird dann angezweifelt. Ja, und so schickt er die Christen auf die lange Bank und sie warten da, ja, irgendwann wird es sich schon erfüllen, wenn der Herr will, und wenn nicht, kann ich auch nichts ändern. Also lange Bank ist eine furchtbar schlechte Sache. Jemand hat einmal gepredigt, die mächtigste Waffe des Satans, die lange Bank. Immer wieder hinten anstellen und nie kommt etwas hervor. Und all dieses Zeug erstickt das Wort, wenn es nicht direkt fest verwurzelt ist. Und wenn es richtig gut verwurzelt ist in deinem Herzen, wird das Wort aufwachsen, weiß selbst nicht wie, haben wir gehört, und all die Widerstände werden überwunden und werden sich in Luft auflösen müssen. Ja, innere Kämpfe, mit dem musst du leben, wenn das Wort eindringt, weil das Wort Gottes dein Herz plötzlich anfängt zu verändern, umzukrempeln. Und das ist gut. Das Beste kann dir nicht passieren, wenn der Müll rausgeschmissen wird, ja, der Müllmann kommt und den Schrott, den du vorher eingesaugt, hätte ich fast gesagt, hast in dein Herz, dass der rausgefahren wird mit Schubkarre, dein eigenes Ego, dein Stolz, deine Meinung, deine Erfahrungen, dein Gelernte, die ganzen Vernunftschlüsse, die Automatismen, die man sich so angeeignet hat. Ja, bei dem und dem Symptom braucht man diese und diese Medizin und den Arzt und keine Ahnung was. Irgendwelche Ängste und Sorgen, die dann sofort Gewehr bei Fuß sind, wenn irgendwas passiert, oder Leidenschaften. Ja, ich kann jetzt nicht so das Gottes Wort studieren, weil ich habe ja noch das Hobby und jenes Hobby und zu dem Verein muss ich noch und hier muss ich noch hin. Es sind alles solche Dinge, die eigentlich ja nichts Schlechtes sind. Aber wenn es das Wort Gottes erstickt oder verdorren lässt, ist trotzdem schlecht, weil dann das Wort nicht die Frucht bringt. Und da gibt es jede Menge von diesen Dingen. Das ist bei vielen Menschen einfach unterschiedlich. Aber sieh zu, dass das Wort die Oberhand in deinem Herzen bekommt. Weil wenn das passiert, dann werden Menschen verändert. Dann wird aus einem bösen Menschen ein liebender Mensch. Ein Geizkragen wird zu einem Wohltäter, ein Homosexueller wird wieder hetero und so weiter und so fort. Weil das ist das, was das Wort Gottes bewirkt, weil das geistlich lebend ist. Und das ist diese echte Buße. Also nicht du Buße und versuch das alles zu ändern, sondern nimm das Wort Gottes auf und lass das Wort Gottes dich von innen heraus verändern. Vom Geist gewirkt. Und dann ist die Sache erledigt. Das von außen ist immer bloß ein Übertünchen. Und in der richtigen Situation ist dieses Zeug, das Böse, das Schlechte, das Sündige, sofort wieder hellwach und hier bin ich, hallo, jetzt haben wir mal wieder richtig drauf. Ja, aber wenn es vom Herzen her geändert ist, dann gibt es kein Hallo mehr, dann ist es weg. Und dann sagt höchstens der Geist Gottes in dir, hallo, hier bin ich. Und wir verhalten uns jetzt nach der Liebe Gottes und nicht nach dem Zorn und Ärger und Sorge und Angst und sonst was. Wir verhalten uns nach Glauben und nicht nach Schauen. Das sagt dann der Geist, wenn er eben in dir Raum gefunden hat, die Oberhand hat. So ist es. Und der Herr hat gesagt, dass sein Wort der Same ist und dass der Same, wenn er auf guten Boden fällt, eben auch Frucht bringt. Und das ist hundertprozentig, weil der Herr nicht lügen kann. Und wenn du nicht Frucht gebracht hast bisher, dann hast du zu wenig Samen in dein Herz, in deinen Geist hineingesät. Es ist kein Vorwurf, aber man kann dann was daraus lernen und sagen, okay, ich muss jetzt da irgendwie mal was anderes machen. Aber nicht bloß 3 Tage, sondern wirklich dauerhaft was anderes machen. Weil der Same bringt die Frucht hervor. Ja, nicht du musst dich da nicht mit mühen. Ja, du musst den Samen einpflanzen, aufnehmen und bewässern. Das ist dein Part, den nimmt dir der Herr nicht ab. Das ist logisch, ja. Aber das ist, dass der Samen die Frucht bringt. Es ist Gottes Sache. Gott lässt den Samen wachsen. Und ich glaube, das entspannt ein bisschen. Aber nicht denken, ach, jetzt brauche ich gar nichts mehr tun, jetzt kann ich meine Bibel wieder ins Regal stellen. Falsch gedacht. Ja, das Wort muss genährt werden, das Wort muss bewässert werden. Und das geht eben auch über dieses, dass man die Bibel liest, dass man das ja, aufnimmt, diese Nahrung, die da drin ist, dass man diesen Geist, der im Wort steckt, aufnimmt. Dass man nicht bloß die Buchstaben durchgelesen hat und am nächsten Tag weiß man nicht mehr, was man gelesen hat. Lieber du liest weniger, aber das Richtige und das intensiv, als wie wenn du sagen kannst, ey, ich habe gestern aber den ganzen Galaterbrief gelesen. Mann, war das eine tolle Leistung. Das war nichts. Also du hast dir Zeit genommen und hast es wirklich gehend studiert. Ja, dann war es natürlich toll. Aber wenn du den Galaterbrief auf 10 Minuten durchliest und meinst, jetzt hast du eine tolle Leistung vollbracht, dann hast du da was falsch verstanden. Dieses Wort, die Verheißungen, das Evangelium muss sich mit dem Glauben in deinem Geist verbinden. Dann macht es der Geist lebendig. Dann fängt es an zu keimen. Dann wird auch die Frucht hervorkommen. Es gibt im Hebräerbrief 4,2 eine Schriftstelle, da heißt es hier, das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, es sich nicht mit dem Glauben verband. Hier ist es ganz klar, die haben es auch gehört, aber sie haben es nicht geglaubt und dann hat es auch nichts genutzt. So knallhart gesagt. Aber wenn du es mit dem Glauben verbindest, Umkehrschluss, dann wird es dir was nützen, weil es eben dementsprechend als Same eingepflanzt ist und die Frucht hervorkommt. Gut, also säe Gottes Wort auf guten Boden, säe es tief hinein in dein Herz, in den Bereich des Geistes. Dann erfüllt sich das Wort. Ja, das Wort Gottes erfüllt sich nicht einfach bloß, weil es in der Bibel steht. Da sind es wirklich tatsächlich bloß tote Buchstaben. Nur wenn du das aufnimmst, wenn ein glaubender Mensch die Verheißung einpflanzt, aufnimmt, im Leben gibt, wird es sich erfüllen. So erfüllt es sich nicht. Der Glaube im Herzen macht das Wort wieder lebendig. So war es auch bei Abraham. Von Abraham lesen wir in Römer Kapitel 4 ab Vers 19. Und nicht schwach im Glauben sah er seinen eigenen, schon erstorbenen Leib an, da er fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah und zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde gestärkt im Glauben, weil er Gott die Ehre gab. Und er war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen habe, auch zu tun vermöge. Ja, dieser Abraham hat den Samen Gottes Verheißung am Leben erhalten. Er war da nicht frustriert und hat gesagt, mit seinem Verstand alles analysiert, geht ja nicht, kann ja nicht sein, bin schon so alt, meine Frau kann keine Kinder mehr bekommen, hat er vorher schon keine bekommen, ach, Gott hat mir zwar versprochen, aber jetzt ist die Zeit abgelaufen, keine Chance mehr. Er saß nicht Däumchen drehend da und wartete ab und war vielleicht ja, frustriert und verärgert. Nein, was hat er getan? Er hat der Verheißung Glauben geschenkt und hat Gott deshalb gepriesen. Und dieses Glauben und Preisen hat seinen Glauben stark gemacht. Er hat festen Glauben daraus gezogen. Und was ist passiert? Wir wissen es alle, denke ich. Er hat seine Nachkommen mit der Sarah bekommen. Er hat dann selber erst einmal noch Ismael bekommen. Isaak war dann der Sohn der Verheißung. Ismael war der Sohn des Fleisches mit deiner Magd Hagar. Und Abraham ist uns das große Glaubensvorbild. Aber auch im Hebräerbrief Kapitel 11 werden Glaubenshelden aufgezählt, die siegreich waren, weil sie der Verheißung geglaubt haben. Könnt ihr mal nachlesen, dieses Kapitel 11. Sehr interessant, diese Leute zu studieren. Die haben durch Glauben Königreiche bezwungen, heißt es im Vers 33. Haben Gerechtigkeit erlangt, der Löwen Rachen verstopft, des Feuers Kraft ausgelöscht und so weiter. Ja, wie der Daniel und seine Freunde in den Feuerofen geworfen wurden und sind nicht verbrannt und haben nicht einmal nach Rauch gerochen. Da ist die Naturwissenschaft am Ende. Die sagen, das geht nicht, das ist eine erfundene Geschichte, oder? Ja, aber die anderen, die waren reingeschmissen worden, die sind alle verbrannt. Und der Löwengrube dasselbe. Der Engel des Herrn ist gekommen, hat den Löwen den Rachen zugehalten. Die haben die Leute nicht gefressen. Und so weiter. Das ist ja eine sehr interessante Sache. Und leider sind solche Leute sehr wenige. Ja, da haben wir wieder den berühmten Fachkräftemangel. Im Reich Gottes haben wir Fachkräftemangel. Das hast du schon mal gehört. Gott sucht nämlich händeringend solche Leute, die durch Glauben große Siege für ihn erringen. Gott braucht diese Leute, weil Gott tut nicht einfach so. Er braucht hier auf der Erde sein Gegenüber, mit dem er zusammenarbeiten kann. Das ist das geistliche Gesetzmäßigkeit. Er hat durch Jesus, er hat durch Paulus, er hat durch Philippus und wie sie alle hießen, die Dinge gewirkt. Nicht einfach so, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, heute mache ich Pause. Nein, durch glaubende Leute wirkt Gott. So funktioniert der Glaube, so funktioniert das Reich Gottes. Und so sind wir alle ein bisschen leicht gefordert, uns auf diese Ebene zu begeben, damit der Fachkräftemangel nicht ganz so groß ist. So viele Leute sind krank oder nicht geheilt oder schon verstorben, weil die Fachkräfte für Heilung nicht da waren. Und das ist übel. Also sehen wir, wir haben oder wir hätten einiges zu tun, oder? Und dann kannst du dich entscheiden, was ist wichtiger in deinem Leben. Willst du Fachkraft des Himmels werden oder willst du einfach so dahin leben und Zuschauer sein, was die anderen so tun? Entscheide dich. Okay, das Wort wird genau das tun, was es sagt. Ja, ich habe vorher schon gesagt, die Genetik ist im Wort angelegt. Das, was es sagt, das wird es auch tun. Das Wort Gottes ist lebendig und ist wirksam. Sagt uns auch Hebräer 4,12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, das Wort Gottes richtet die Gedanken und die Gesinnung deines Herzens zurecht. Sehr interessant, weil es eben lebendig ist. Und Gott steht zu seinem Wort, er wacht darüber, das sagt er selber, damit es auch ausgeführt wird. Unter der Voraussetzung, dass es jemand auch im Glauben festhält und mit seinem Munde bekennt. In Jeremia 1,12. Du hast recht gesehen, sagt der Herr. Ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. So ist der Herr. Er wacht darüber. Er sagt nicht heute so und morgen, was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Das machen vielleicht Politiker, aber das macht nicht unser Gott und unser König Jesus. Er steht zu dem, was er gesagt hat. Und was er gesagt hat, es gilt. Das ist absolut sicher. Die Frucht, das Ergebnis, entspricht dem Samen. Ja, wie heißt einmal jemand gesagt, alles reproduziert sich nach seiner Art. Der Weizen bringt den Weizen und der Tomatensame bringt Tomaten als Frucht. Ganz klar. Und so bringt auch das Wort Gottes dementsprechend die Frucht, was es eben gesagt hat. Die ganzen Prophezeiungen über das Kommen des Messias haben sich haarklein genauso erfüllt. Das heißt es in Johannes 1,14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Also das Wort, die Verheißung des Messias wurde Fleisch, es wurde in dem Sinn der Messias als Mensch geboren. So könnte man es vielleicht ausdrücken. Und er hat unter uns gewohnt, er war da, er war als Mensch auf dieser Erde. Die ganzen Verheißungen haben sich in Jesus erfüllt. Da gibt es jede Menge, wenn man jetzt mal nimmt, Matthäus 1, 22 und 23. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was durch den Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Genau das hat sich erfüllt, was der Prophet gesagt hat. Die Jungfrauengeburt war schon vorausgesagt. Dass er Nazaräer genannt wird, wurde vorausgesagt. Deshalb hat er auch in Nazareth gewohnt. Matthäus 2, 23. Kannst du nachlesen. Was haben wir noch? Die Eselin, das Fohlen, die Eselsfohlen, auf dem er geritten ist, als er nach Jerusalem eingezogen ist. Das hat der Prophet schon vorausgesagt. Matthäus 21, 5. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reiten, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Und genau so ist es geschehen. Oder Jesus am Kreuz, seine letzten Worte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wortwörtlich steht es im Psalm 22, Vers 2. Alles wurde haarklein erfüllt. Und so wird es auch sein mit all den Worten, die noch ausstehen, dass sie sich erfüllen. Ja, die Wiederkunft Jesu, das Verwandeln unserer Leiber in den Leib der Herrlichkeit, das wird geschehen. Da gibt es kein Rütteln und kein Schütteln dran. Was Gott zusagt, führt er auch aus. Aber es müssen immer Menschen im Glauben dabei mitwirken. Selbst als Jesus als Messias auf die Erde kam, haben glaubende Beter da mitgewirkt. So von selber geht's nicht. Zum Beispiel die prophetischen Dienste von Simeon und Hanna. Das steht in Lukas Kapitel 2 ab Vers 25. Ein Mann namens Simeon, gottesfürchtig, wartete auf den Trost Israels, also er wartete auf den Messias, und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage, dass er nicht sterben wird, bevor dass er den Christus gesehen habe. Ja, und als die Eltern mit Jesus da im Tempel waren, kam er durch den Geist geführt hinzu und nahm das Kind in seine Arme und pries seinen Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Ja, er hat das festgehalten. Er hat dieses Wort vom Herrn festgehalten, dass er nicht sterben wird, bevor er nicht den Christus gesehen hat. Ja, dieser Glaube hat viel bewirkt. Auch die Hanna war auch eine Prophetin, war schon sehr alt, 84 Jahre, 7 Jahre war es verheiratet, der Rest war Dienst am Herrn. Tag und Nacht, heißt es, mit Fasten und Flehen hat sie dort gedient. Und auch sie kam hier dazu und lobte Gott und hat prophetisch geredet von Jesus und alle Worte aufgeführt, die auf die Erlösung Jerusalems hindeuteten. Selbst Jesus hat in seinem Dienst prophetische Worte erfüllt. Als er die Kranken geheilt hat, hat er Jesaja 53 erfüllt, wo es heißt, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Matthäus 8, 17 sagt uns das. Genauso ist es. Das Wort, wenn eingepflanzt ist ins Herz, bringt es Frucht. Und das Wort war auch in Jesus eingepflanzt, mit dem Riesenvorteil, dass kein anderer Schrott eingepflanzt wurde, weil es der Herr nicht zugelassen hat, dass irgendwo ihr Lehren ihn erwischt haben. Und darum konnte er auch so ungehindert diese Dinge tun. Und wir, das ist unser Nachteil, wir müssen unsere Herzen oft erst einmal wieder säubern, entmüllen, entrümpeln, dass das Wort Gottes auch den Raum dementsprechend bekommt. Und es geht eben nur über diese Schiene, wie hier Sprüche 4, 20 sagt, mein Sohn, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lasse nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also achte auf die Worte Gottes. Neige ihnen dein Ohr zu. Nicht oberflächlich. Das zeugt davon, dass man genau hinhört, dass man es genau wissen will. Lasse nicht aus deinen Augen weichen und halte sie fest in deinem Herzen. Und was ist, wenn sie Frucht bringen, sagt er hier? Es bringt dir Leben und es bringt Heilung für dein ganzes Fleisch. Das Wort Gottes ist Medizin, sagt er mir eine andere Schriftstelle. Das Wort Gottes ist die Medizin, und wenn das Wort Gottes in deinem Herzen ist und aufwächst und Frucht bringt, dann bringt es Heilung hervor. Der beste Arzt, die beste Medizin ist Gottes Wort. Ich sage nicht, dass man nicht zu einem normalen Arzt als Mensch gehen kann oder darf, aber vorrangig, und das ist das Wichtigste, nimm das Wort Gottes ein als Medizin. Weil es könnte sein, dass du plötzlich eine Krankheit hast, wo dein Arzt sagt, tut mir leid, da kann ich nichts machen, ich kann es ein bisschen mildern, die Symptome, aber du wirst dran sterben. Aber das wird Gottes Wort nie sagen. Wenn du die Bibel kennst, welche Wunder das, oder Heilungswunder, das da geschehen sind, es waren sehr viele todbringende Krankheiten oder auch schon tote Leute, die wieder zum Leben gekommen sind, durch das Leben, das in Gottes Wort steckt. Gott wird nicht sagen, kann ich jetzt nichts ändern, kann es nicht ändern, ich konnte nicht heilen. Aber wenn das Wort nicht lebt in dir, ja, dann der Mangel an Erkenntnis bringt eben, dass das Volk Gottes zugrunde geht. Darum lehre ich so intensiv über dieses Thema. Dieses Wort aufnehmen, einpflanzen und bewahren ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Teil des Christenlebens. Auch die Mutter von Jesus, die Maria, hat es so gemacht. In Lukas 2,19 sagt die Schrift, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Ja, das ist genau das, was Sache ist. Und es bringt Leben und es bringt Heilung und es bringt Segen hervor. Gottes Wort, der Same, wird seine Frucht bringen. Such dir dementsprechend die Verheißungen für das, wo du Antwort brauchst, wo du Frucht brauchst, wo du eben, wenn du Heilung brauchst, dann nimm Jesaja 53 und die Begleitschriftstellen dazu. Dann wird dieses Wort dementsprechend auch Heilung hervorbringen. Oder wenn du eben mit Verdammnisgefühlen, Schuldgefühlen Probleme hast, dann musst du Schriftstellen kennen und über diesen meditieren und sie einpflanzen, die deine Rechtfertigung aus Glauben bestätigen, ja, damit dein Herz umprogrammiert wird, dass der Müllmann den Schrott, die Verdammnis und die Sorgen und Ängste und was es immer alles ist, rauspraktiziert. Ja, was haben wir noch zum Schluss? Gottes Wort wird eben das hervorbringen, nochmal zur Wiederholung, was es sagt, weil Gott ist kein Lügner. Im Samen ist diese Genetik enthalten, um das hervorzubringen, was es sagt. Dieses Prinzip müssen wir verinnerlichen. Nicht, dass man bloß einfach hier so quer durch den Gemüsegarten lesen wir Bibel, ist ja toll, ne? Ist auch nicht verkehrt, ist super. Kannst du plötzlich auf eine tolle Schriftstelle stoßen, die dein Herz erreicht, ganz prima. Aber es ist auch richtig, dass du dir eben genau diese Schriftstellen zu Gemüte nimmst, die du brauchst für dementsprechende Frucht in deinem Leben. Jesaja 55, 11 sagt der Herr, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Denn also steht Gott zu seinem Wort. Er wacht darüber und es kehrt nicht leer zurück. Ja, vorausgesetzt ist nur eben, dass es in deinen Geist, in dein Herz eingepflanzt ist. Es wird geschehen, was es sagt. Und so ist die Bibel ein Schatzkästchen voller wunderbarer Samen, voller wunderbarer Verheißungen. Ich möchte behaupten, für jedes Problem wirst du was finden. Wenn du ehrlicherweise suchst und den Heiligen Geist bittest, dir zu helfen, und wenn es nur drei Worte aus einem Vers sind, die genau für dich passen, er wird es dir zeigen. Dann lass es nicht links liegen, sondern dann fang an, dieses Wort in deinen Geist, in dein Herz zu säen. Und lass es nie wieder los. Und nimm es in dein Herz, nimm es auch in deinen Mund. Hier heißt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, Römer 10, 8. Es soll dir nahe sein, es soll drinnen sein. Und nicht bloß in deinem Herzen, sondern auch in deinem Mund. Ja, du hast einen Mund mit Stimmbändern und einer Zunge und da kannst du reden. Ja, du redest ja sonst den ganzen Tag irgendein Zeug. Also rede eben auch und immer wieder und sehr oft, was die Verheißung ist, was der Same sagt, was das Wort Gottes sagt. Damit machst du es lebendig, damit hältst du es am Leben, damit zeigst du deinen Glauben und damit wird es auch Frucht bringen. Fülle dein Herz mit Gottes Wort und dann hat der Heilige Geist immer was zum Abruf. Das ist wichtig, weil du kannst plötzlich einmal in eine Situation kommen, wo es eng wird. Ja, jetzt habe ich meine Bibel nicht dabei. Ja, jetzt weiß ich nicht, was Ja? Aber wenn du das abgespeichert hast in deinem Geist, dann ist der Heilige Geist da und plötzlich fällt dir die richtige Stelle ein. Und dann kannst du das Wort benutzen, dich darauf stellen, als Schwert des Geistes aussprechen und darauf verlassen, den Herrn an sein Wort erinnern. Herr, aber du hast gesagt, die Situation hier ist zwar jetzt ganz anders und ist richtig scheiße auf gut Deutsch, aber ich glaube, was du gesagt hast. Ich glaube, dass du gesagt hast, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, zum Beispiel, ja, als Rema-Wort. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Gott ist für mich, wer soll gegen mich sein? Und dann wirst du die Situation meistern. Wie dann das zustande kommt, das ist dann individuell zu sehen, aber der Herr weiß, wie es dann machen muss, um sein Wort zur Erfüllung zu bringen. Gib dem Wort Gottes Raum in deinem Herzen. Jesus hat zu den Pharisäern und Schriftgelehrten einmal gesagt, weil sie sich auf Abraham berufen haben, ja, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Ja, aber sucht mich zu töten. Warum? Weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ja, sein Wort hat in diesen Herzen keinen Raum gefunden. Es konnte nicht eindringen. Die waren voll vom Gesetz bis oben hin. Ja, und die haben die das Gesetz erfüllt und haben Leute gesteinigt und keine Ahnung, was sie ihnen alles angetan haben, bevor dass sie geglaubt haben, was Jesus gesagt hat und dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist und nicht das Steinigen ist. Das Steinigen ist nicht die Erfüllung des Gesetzes, aber sie haben es gemeint. Das Wort von Jesus hat in ihnen keinen Raum gefunden. Ja, sie haben es vielleicht gehört, aber sie haben sich daran gestoßen, sie haben sich geärgert drüber. Ach, den Jesus, den bringen wir jetzt um. Der passt uns nicht nach dem Gesetz, der ist doch ein Gotteslästerer. Der schimpft über das Gesetz Mose und so weiter. Okay, Leute, wie viel Uhr ist? Ja, die Zeit ist weit fortgeschritten. Ich höre jetzt auf, wir machen jetzt noch Lobpreis.